Nach den vielen guten Beiträgen und Informationen, die wir heute Morgen schon bekommen haben, möchte ich euch gerne mitnehmen in das letzte Kapitel des ersten Petrusbriefs. Also wie der Brief das ja schon sagt, stammt er von Petrus, der ist zu diesem Zeitpunkt schon relativ alt. Also soweit sich alle Leute darüber einig sind, die sich da intensiv mit auseinandergesetzt haben, die sagen, ja, der Petrus wahrscheinlich so um, 64, 65 Jahre, das ist auch ungefähr das Alter, in dem es geschrieben worden ist. Also 64, 65 nach Christus. 2 Jahre später, was Petrus, als er diesen Brief schreibt, ja noch nicht wissen konnte, wird er selbst festgenommen und hingerichtet in Rom. Da, wo er den Brief schreibt, befindet er sich auch in Rom. Wir werden das gleich noch lesen, im letzten Kapitel wird das nämlich erwähnt, etwas verschlüsselt, aber befindet sich in der Gemeinde in Rom. Wir sind in der Zeit, als Nero Herrscher in Rom ist. Der hat gerade eine Christenverfolgung losgetreten, die erste größere Christenverfolgung, die es im Römischen Reich gegeben hat. Und der Petrus schreibt seinen Brief an Gläubige, die darunter leiden, Gläubige, denen es schlecht geht, und will ihnen Trost zusprechen. Weil die fragen sich ja, wo ist denn Gott, der jetzt da nicht eingreift? Wieso lässt Gott das zu, dass unsere Glaubensgeschwister festgenommen werden, verurteilt werden, getötet werden? Und dann spricht er ihnen Trost zu. Petrus wusste damals ja noch nicht, dass die Zeit der Christenverfolgung noch rund 250 Jahre lang weitergehen wird im Römischen Reich und noch deutlich schwerere Verfolgungen auf die Christen zukommen werden. Der Petrus zu diesem Zeitpunkt hat schon viel Erfahrung als Gemeindeverantwortlicher, als Ältester der Gemeinde in Jerusalem insbesondere. Also wir kennen ihn ja aus den Evangelien, da wo er Jesus begleitet. Und nachdem dann die erste Gemeinde in Jerusalem entstanden ist, da wird er der hauptsächliche Älteste. Darüber hinaus hat er gleichzeitig auch noch die Verantwortung für die neu entstehenden Gemeinden in jüdischem Hintergrund. Das heißt in Israel auch darüber hinaus, da teilen die das ja später auf, der Paulus eher für die Heidenchristen und der Petrus eher für die Judenchristen, darum kümmert er sich. Und er ist jetzt ungefähr 30 Jahre im Dienst. Also wenn wir damit rechnen, Jesus ist so 33 nach Christus gestorben und der Petrus war etwa gleich alt wie Jesus und jetzt sind wir im Jahr 64, 65, dann ist er also ungefähr 30 Jahre im christlichen Dienst. Das heißt, er hat sehr viel eigene Erfahrung in dem, was es heißt, Christ zu sein, und er hat auch sehr viel Erfahrung darin, wie Gemeinde läuft und insbesondere auch, wie Leitung in der Gemeinde läuft. Und darüber schreibt er auch in dem 5. Kapitel, 1. Petrusbrief. Ich lade euch ein, das mit mir aufzuschlagen, und ich werde das so machen, so Abschnitt für Abschnitt zu lesen, um dann einige Gedanken dazu weiterzugeben. Ich lese dann also 1. Petrus, Kapitel 5, Abvers 1. 1. Petrus 5, Abvers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die sich über das Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also hier in dem ersten Absatz, da geht es insbesondere um die Ältesten. Ich möchte das heute Morgen mal etwas ausweiten. Ich habe den Eindruck, der Petrus meint dann nicht nur die Ältesten, die natürlich, weil sie ja die Leitenden in der Gemeinde überhaupt sind, aber er hat damit all die Leute im Blick, die Verantwortung tragen. Also die, die irgendwie über andere mit zu bestimmen haben oder mit Verantwortung haben, wie das Ganze so läuft. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, aha, das könnte, was weiß ich, der Hauskreisleiter sein oder derjenige, der für die Kinderarbeit verantwortlich ist. Also alle, die Verantwortung tragen. Also insbesondere natürlich die Ältesten, vollkommen klar. Aber das, was für die Ältesten gilt hier, das gilt auch für all die anderen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde. Und dann sagt er erstmal, das ist eine gute Sache. Verantwortliche in der Gemeinde braucht es immer wieder, sonst läuft das ja nicht. Irgendjemand muss da auch mehr Arbeit tun und mehr einen Blick darauf haben, als das die anderen machen. Und dann nennt er aber 3 Punkte, auf die man nach seiner Ansicht ganz besonders Wert legen soll. Also wenn da jetzt ein Ältester ist oder jemand, der in Verantwortung steht, also das gilt jetzt auch für dich, wenn du Ältester bist oder wenn du irgendwo anders in der Gemeinde Verantwortung hast, dann sind hier so ein paar Punkte, da sagt er, darauf sollst du ganz besonders achten. Also es gibt ganz bestimmt auch noch andere Dinge, auf die man achten soll. Wenn wir den ganzen Petrusbrief durchgehen und auch noch andere Briefe von Paulus durchgehen, gibt es ja einige Aussagen über Ältestenamt. Aber das, was er hier erwähnt, als erstes sagt er, die sollen das nicht gezwungen tun. Die sollen nicht dazu gezwungen werden. Ich weiß gar nicht, wie wir uns das genau vorstellen sollen. Also stellt euch mal vor, da kommt dann eine Gruppe der Ältesten zu euch nach Hause und die sagen dann so, und du wirst Ältester. Und sie gehen erst wieder weg, wenn du sagst, ja, ich werde Ältester. Also irgendwie so müssten wir uns das ja vorstellen. Oder vielleicht noch schlimmer, sie drohen sogar Gewalt an. Also wenn du jetzt nicht Ältester wirst, dann gibt es Schläge. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich mir ja nicht. Aber scheinbar unter Ältesten so ein bisschen etwas gab es in der Richtung, denn der Paulus muss bei den Kriterien der Ältesten sogar sagen, kein Schläger. Also scheinbar gab es auch Leute, die haben da sogar geschlagen, nicht? Als Älteste oder waren in der Versuchung. Und hier also nicht gezwungen. Und das bedeutet ja einerseits, wenn du Verantwortung hast, zwing andere nicht dazu, irgendeine Aufgabe zu übernehmen. Oder wenn du selbst eine Aufgabe hast und du merkst, du tust das nur gezwungenermaßen. Und der Zwang kann ja manchmal auch etwas subtiler sein. Irgendwie, da hat jemand so lange Druck ausgeübt und du hast dem Druck nicht standgehalten. Du hast gesagt, ach, eigentlich will ich ja nicht, aber ah, gut, dann mache ich ja die Sache doch. Also das heißt ja nicht, dass wir immer nur Lust zu einer Sache haben müssen. Aber wenn du wirklich eigentlich nicht willst, dann sagt der Petrus hier besser, dann mach es besser auch nicht. Wir können auch die Frage stellen, warum denn? Ja, eine ganz wesentliche Sache ist ja, bei jemandem, der das unter Druck oder Zwang tut, dem spürst du das meistens ja auch ab. Also dann kommst du irgendwo in die Gruppe, ihr wollt was besprechen und derjenige hat schon ein ganz trauriges Gesicht oder so ein ganz demotiviertes Gesicht. Der macht auch nur unbedingt das, was nötig ist, aber nicht mehr. Weil wenn jemand gezwungen wird, ja, dann macht er das nicht aus voller Begeisterung. Dann steht er nicht dahinter und du merkst, dass es ihm Herzensanliegen, sondern er macht nur das, was unbedingt nötig ist. Und das ist in der Gemeinde natürlich schlecht. Du sollst von der Arbeit begeistert sein. Die Leute sollen merken, dass es dir am Herzen liegt. Sie sollen merken, dass du dazu berufen bist. Also diese Berufung ist ja nicht nur immer eine emotionale Sache, das kann auch eine sein, die über den Kopf läuft, aber dass du dann sagst, ja, ich mache das eigentlich gerne. Okay, das kostet mich einige Zeit und manchmal ist das auch mühsam und manchmal nerven vielleicht die anderen auch ein bisschen, das kann alles dabei vorkommen, aber grundsätzlich mache ich das freiwillig, weil ich weiß, es ist gut und weil ich weiß, ich kann das auch und weil ich weiß, Gott hat mich dazu berufen. Also Freiwilligkeit spielt dabei eine Rolle, kein Druck. Und wenn du merkst, du bist irgendwo in diesem Druck, dann lieber mal mach eine Pause und komm wieder zur Ruhe und frag Gott neu danach, was dann dran ist für die weitere Zukunft, als dass du einen Dienst machst, nur gezwungenermaßen, weil du gezwungen bist oder weil du dich dazu gezwungen fühlst. Also klar, wir sollen danach fragen, wo ist deine Aufgabe von Gott? Und ich hoffe, ihr habt alle eine Aufgabe, wo ihr merkt, da könnt ihr euch mit der Begabung, die Gott euch gegeben hat, auch einsetzen. Nicht jeder ist zu einem Leiter berufen, auch das ist natürlich klar. Wenn du zu einem Leiter berufen bist, freiwillig soll das Ganze sein. Das Zweite, was er dort erwähnt, er sagt, nicht wegen schändlichem Gewinn. Also das könnten wir natürlich sagen, so spitz finde ich. Okay, also wegen Gewinn darf ich es machen, aber nicht wegen schändlichem Gewinn. Nein, nein, das ist damit nicht gemeint. Also mit schändlichem Gewinn ist gemeint, ja, du darfst es für Gewinn machen, aber der Gewinn ist im Himmel. Also wenn du zu Gott kommst, da bekommst du deine Krönchen verteilt und so, dafür darfst du das durchaus machen. Aber schändlicher Gewinn heißt, wenn du irgendeine Leitungsposition im christlichen Bereich hast und du willst dadurch eigentlich Karriere machen, du willst dadurch materiell oder ideell persönlich profitieren. Also das heißt, du kannst direkt die Hand aufhalten und sagen, also möglichst viel Geld soll reinkommen. Oder du kannst es machen, dass halt dein Ansehen besonders steigt. Das ist dann ja auch eine Art Gewinn. Das muss ja nicht nur materiell, finanziell sein. Das kann auch mein eigenes Ansehen, meine Persönlichkeit, meine Stellung in der Gesellschaft betreffen. Du sollst nicht einen geistlichen Dienst missbrauchen für persönliche Zwecke und Vorteile, wird hier ganz deutlich gesagt. Ich glaube, das Materielle ist in Deutschland vermutlich eher weniger häufig anzutreffen, weil da die evangelikale Landschaft nicht groß genug dafür ist, dass man jetzt wirklich superreich werden kann, also so ein kleines bisschen schon. Aber was die Stellung und das Ansehen angeht, kann ja durchaus immer wieder die Gefahr bestehen. Also, dass man innerlich dabei einen gewissen Stolz, ein Ansehen entwickelt, merkt, du bekommst eine gewisse Aufmerksamkeit, eine Anerkennung von anderen und das ist dann die treibende Motivation, irgendwo eine wichtige Aufgabe im Reich Gottes in der Gemeinde zu übernehmen. Und da sagt er, das ist auch schlecht. Weil du sollst ja für Jesus da sein und die Leute sollen am Ende von Jesus begeistert sein. Sie sollen in die Lage versetzt werden, besser ihrem Glauben nachgehen zu können. Und sie sollen nicht nur hinterher denken, boah, ist der aber toll. Also wenn das ab und zu die Leute mal sagen, und sagen, okay, du hast deine Arbeit toll gemacht, musst du nicht gleich Angst haben, dass du jetzt schon da über die Grenze hinaus bist. Aber wenn das zur Motivation wird, wenn es in erster Linie darum geht, Anerkennung zu bekommen, hat das ja auch Folgen. Nämlich jemand, der nach Anerkennung oder Geld aus ist, der wird in erster Linie die Dinge tun, wofür es Geld gibt. Also was weiß ich, da fragt ein jemand in der Gemeinde, kannst du mir jetzt helfen? Ja, was gibt es dafür? Nichts, ja, da komme ich doch nicht. Oder in der Nachbargemeinde fragt jemand, könntest du mal eine Jugendstunde machen? Wie viel gibt es? Nichts. Ah, komme ich jetzt aber nicht. Also darin kann sich das äußern. Oder dass man dann in erster Linie auch dazu tendiert, den Menschen nach dem Mund zu reden. Also das heißt, wenn du einen persönlichen Gewinn haben willst, dann willst du ja keine Konfrontation. Du willst auch nicht mal heikle Punkte ansprechen, wo was falsch läuft, weil das gibt natürlich keine Anhänger, sondern Anhänger gibt es dann nur, wenn du den Leuten das sagst, was sie eigentlich gerne hören wollen. Und da kann das auch eine Auswirkung sein. Also wer um schändlichen Gewinn, also materiellen oder ideellen, das tut, das hat Auswirkungen in dem Leben, was man so macht. Und dann steht da auch noch, was du nicht tun sollst. Du sollst nicht deinen Job machen in der Gemeinde, um über andere zu herrschen. Das gibt es hier auch. Also häufiger ist das wahrscheinlich, wenn du so als Kind oder Jugendlicher bist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manchmal kann das ja so gehen, als Kind oder Jugendlicher hast du den Eindruck, hey, immer haben die anderen zu bestimmen. In der Schule hat der Lehrer zu bestimmen, zu Hause haben die Eltern zu bestimmen und was weiß ich. Und wann bin ich der Bestimmer? Ja, manche haben das ihr Leben lang. Das ist dann nicht nur als Kind oder Jugendlicher, sondern ihr Leben lang denken sich, wann bin ich endlich der Bestimmer? Und manche versuchen dann in der Gemeinde Karriere zu machen oder irgendeine Position einzunehmen, um auch einmal der Bestimmer zu sein. Um auch einmal der Herrscher zu sein. Und deshalb muss der Petrus ganz deutlich sagen, wenn du eine Aufgabe in der Gemeinde hast, dann soll das nicht dafür da sein, dass jetzt darfst du endlich mal bestimmen, welche Lieder gesungen werden oder wie das Programm in der Jugendstunde oder in der Bibelstunde abzulaufen hat. Das musst du irgendwann entscheiden. Das soll aber nicht die Motivation sein. Also wenn es darum geht, irgendwo Karriere zu machen, auch mal zu herrschen, die Gemeinde ist kein Ort, um das auszuprobieren, um sich da irgendwie zu verwirklichen. Also es soll nicht um Herrschaft gehen, sondern der Petrus sagt das ja noch ganz deutlich. Nein, das, was eigentlich dein Job ist, du sollst Vorbild sein für die anderen. Also die anderen sollten jetzt, wenn sie auf dich schauen, sehen, oh, genau, so sollte das eigentlich laufen beim Christsein, so sollte man sich dabei verhalten. Das ist mehr die Aufgabe desjenigen, der Verantwortung trägt. Also jetzt habt ihr schon gemerkt, für all diejenigen von euch, die irgendwo in Verantwortung der Gemeinde sind, da steckt eine ganze Menge Sachen drin. Also die ihr jetzt hier erwähnt, ist nicht gezwungen, soll wir das machen, nicht wegen persönlichen Vorteil oder Gewinn und auch nicht, um über andere zu herrschen. Falls du jetzt mit dem Gedanken spielst und sagst, ja, eigentlich ich will Verantwortung haben, dann würde Petrus sagen, super, mach das, setz dich ein, aber denk zumindest an diese drei Sachen, das sollte nicht deine Motivation sein, sondern sollte auf andere Sachen ausgerichtet sein. Jetzt sitzen hier bestimmt einige heute Morgen, die sagen, ach, ich will ja gar keine Leitung in der Gemeinde, viel zu mühsam. Okay, manchmal bist du vielleicht trotzdem berufen und dann solltest du auch darüber nachdenken. Vielleicht sagen auch einige, ja, das ist jetzt aber gar nicht meine Situation. Kein Problem, denn das Kapitel ist ja noch nicht zu Ende. Im nächsten Abschnitt, den ich nicht lese, da geht es dann gerade um diejenigen, die nicht nur Leiter sind, sondern die, die ganz normal in der Gemeinde sind. Und denen hat Petrus auch noch was zu sagen. Ich lese den nächsten Abschnitt ab Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Ja, also hier hat der Petrus etwas zu sagen für die Jüngeren. Also ich habe den Eindruck, hier ist nicht nur das Lebensalter mit gemeint, genau wie bei den Ältesten, das müssen ja nicht die nach Jahren Ältesten der Gemeinde sein. Nicht also, was wir sehen, wer hat das höchste Alter? Aha, 90, 95, nicht? Der ist jetzt Ältester, sondern das ist ja ein geistliches Amt. Und ich habe den Eindruck, hier will er genau dasselbe sagen. Also da gibt es einmal die Ältesten, das heißt die, die leiten, und jetzt gibt es die Jüngeren. Und als die Jüngeren, da können dann auch Leute sein in meinem Alter, wenn du jetzt nicht irgendeine Leitungsfunktion in der Gemeinde hast. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ah, Jüngeren, na, das sind die alle jünger als ich sind, also ganz klein. Nein, mit Jüngeren sind hier alle gemeint, die eben nicht in dieser Leitungsposition sind. Deshalb wird ja auch gesagt, dann ordnet euch den Ältesten unter. Heißt das, wenn du 80 bist, brauchst du dich den Ältesten nicht unterordnen? Doch, natürlich, dann gehörst du auch zu den Jüngeren, aber geistlich gesehen nicht von dem Lebensalter her. Also ihr Jüngeren, und dann sagt er gleich drei oder noch mehr Sachen, aber drei greife ich hier mal raus, die für alle Jüngeren, das heißt für alle, die nicht hauptsächlich in der Verantwortung in der Gemeinde stehen, die da herausfordernd sein sollen. Eine erste Sache, die er erwähnt, sei demütig. Das zitiert er ja sogar, denn der Hochmütige, nicht, da, dem Hochmütigen, das findet Gott gar nicht gut, dem Demütigen gibt er Gnade. Das kommt ja in der Bibel immer wieder vor, Demut. Und Demut kann missverstanden werden als, ich schaue immer nur nach unten, ich wage gar nichts zu machen und ich weiß, ich bin nichts und ich tauge nichts und ich kann nichts. Das ist nicht Demut. Demut bedeutet, du weißt genau, was du kannst, aber du bildest dir nichts was drauf ein. Also jemand, der seine eigenen Stärken nicht sieht, das hat mit Demut nichts zu tun. Demut bedeutet, du kennst eine Sache, du weißt, was du machen kannst, aber deshalb fühlst du dich nicht plötzlich groß, weil du weißt, das kommt ja alles von Gott. Also Hochmut wird ja der Demut gegenübergesetzt und Hochmut meint so viel wie Einbildung. Hochmut hat damit zu tun, dass du vielleicht denkst, ich bin der Einzige, der in der Gemeinde richtig den Überblick hat bei irgendwelchen Fragen. Also was weiß ich, du hast ja ein paar YouTube-Videos reingezogen und jetzt denkst du, ich habe den Überblick, warum haben die anderen eigentlich keine Ahnung davon? Und so redest du auch und so verhältst du dich auch. Das ist dann Hochmut. Also das heißt, du weißt von den Dingen, die du mal gelernt hast, aber du überbewertest sie auch. Du siehst die gar nicht mehr die Stärke und die Kompetenz, die Gott in andere hineingelegt hat, wodurch die er auch wirken will. Du bist auf dich zentriert, du siehst nur noch deine Überzeugungen, deine Meinungen, deine Aufgaben und du hast den Blick für die anderen nicht mehr. Das ist dann Hochmut. Und Demut ist eben genau das Gegenteil davon. Du hast dich hoffentlich schon informiert, hoffentlich kennst du dich in der Bibel gut aus, hoffentlich geht es in deinem Glaubensleben voran, aber du bildest dir nichts darauf ein. Du schätzt auch den anderen, der in deiner Umgebung ist. Du hörst dem anderen gut zu. Jemand, der hochmütig ist, der hört gar nicht zu. Der sagt seine Sachen, der will auch gar nicht hören, was der andere dazu zu sagen hat, sondern er will nur seine Sache rüberbringen. Und der, der demütig ist, der hört auch mal zu, was andere zu sagen haben, obwohl er vielleicht sogar klüger ist als der andere. Aber weil mir der andere wertvoll ist, weil ich den anderen liebe, weil der zu meiner geistlichen Familie gehört, nehme ich mir auch Zeit für den anderen und höre dort zu. Das ist dann Demut. Und da sollen wir alle von Demut gekennzeichnet sein, insbesondere sagt er ja gegenüber denen, die Leitungsaufgaben haben, dass du jetzt nicht als jemand, der diese Leitungsaufgabe nicht hat, immer denkst, ich weiß ja viel besser Bescheid als die. Warum laden mich die Ältesten nicht endlich ein als Berater? Ich könnte ihnen ganz genau sagen, wie sie sich entscheiden müssten. Nee, so eigentlich nicht. Wenn du denkst, sie sind falsch, dann bete für sie. Ab und zu darfst du auch mal was sagen, okay. Aber akzeptiere auch, wo Gott sie eingesetzt hat und sei bereit, ihnen zu folgen, gut zuzuhören dabei. Ein zweiter Punkt, das ist eigentlich der Vers aus dem ganzen ersten Petrusbrief, der mir am besten gefällt. Also es geht ja in der Bibel nicht nur nach Gefallen, nicht? Aber es gibt so ein paar Stellen, also die sprechen mich dann einfach an, wo ich denke, ach, so super, dass das in der Bibel steht. Das kommt nämlich direkt danach. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da diese Aussage, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Boah, das finde ich toll. Und das habe ich häufig schon in meinem Leben erlebt, wenn ich mir mal so richtig Sorgen gemacht habe über irgendwelche Sachen und dann schlecht geschlafen habe und den ganzen Tag darum drehen musste, mich innerlich und so, und manchmal die Sache doch nicht verändern konnte, weil ich sie nicht in der Hand habe, dann habe ich mich an solche Stellen erinnert, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und manchmal muss das auf Jesus werfen, die Sorgen, das musste ich dann immer wieder tun. Denn ihr wisst das vielleicht, falls ihr euch mal so richtig Sorgen gemacht habt, die Sorgen kommen immer wieder. Du willst sie gerade loswerden und sagst, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann kommst du zu Jesus im Gebet und sagst, Herr Jesus, das macht mir richtig Sorgen, ich weiß nicht, wie es dabei weitergehen soll. Bitte sorg du dafür, ich will dir das übergeben.
Und dann, eine Stunde später, kommen die Sorgen plötzlich wieder hoch. Aber was musst du dann machen? Dann musst du genau dasselbe machen. Dann musst du wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, da kommen wieder diese ganzen Sorgen. Also diese Stelle ist ja nicht für die Faulpelze. Also falls es ja unter euch einen Faulpelz gibt, nicht, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, man kann ja Faulpelz sein und Christ sein und so, für den gilt das nicht. Also zu sagen, ach, da ist eine schwere Aufgabe, ich müsste mal den Abwasch machen, Herr Jesus, mach du den Abwasch. Ich müsste mein Zimmer aufräumen, Herr Jesus, das macht mir Sorgen, ich möchte lieber zocken, mach du das Zimmer aufräumen. Nein, das gilt natürlich nicht. Also hier geht es um die Sorgen von Sachen, die du nicht selbst lösen kannst, wo du keine Kompetenz oder Kraft hast, meinetwegen schwierige Krankheitssituationen oder der Chef will dich entlassen oder was weiß ich. Du hast keine Möglichkeit, da Einfluss zu haben. Darum geht's. Die Sorgen, die dich kaputt machen, die Sorgen, wo Jesus auch in der Bergpredigt sagt, du drehst dich immer darum und du kommst nicht voran, weil es geht gar nicht weiter bei den Sorgen. Um diese Sorgen geht es. Und bei diesen Sorgen, da musst du dich entscheiden. Entweder werden die Sorgen alles absorbieren in deiner Umgebung. Sie werden alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Du wirst im Alltag nichts mehr geregelt bekommen, weil du dich immer nur noch darum drehst. Oder du musst lernen, sie wirklich Jesus abzugeben. Und genau das wird hier ja gesagt. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Werft die von dir, ehe sie dich ganz kaputt macht. Das heißt nicht, dass übermorgen alles gelöst ist. Aber dass du sagst, Herr Jesus, durch all meine Sorgen kann ich ja gar nichts ändern. Deshalb nimm du die Sorgen. Nimm mir diese Gedanken der Sorgen weg, die mich blockieren. Das ist damit gemeint. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das habe ich mehrfach in meinem Leben erlebt, mit schwierigen Situationen, wo ich nicht weiter wusste, wie kann ich da jetzt entscheiden. Häufig gerade mit Dingen, die ich eben auch nicht in der Hand habe. Also wo ich nicht was regeln kann. Und dann gemerkt hat, wie Gott mich innerlich davon frei macht, wie ich plötzlich wieder einen Blick habe für andere Aufgaben, bei denen ich etwas tun kann, aber die ich nicht mehr gesehen habe, weil ich nur auf diese Sorge geschaut habe. Und in manchen Fällen, naja, dann sind die Sachen hinterher gut rausgegangen, aus meiner Sicht, also so, wie ich mir das gewünscht habe. Bei manchen Fällen ist es auch so, keine Ahnung, Gott hat anders gehandelt, als ich mir das vorgestellt habe. Dieser Vers sagt ja nicht, also jetzt sollst du gerade entlassen werden bei der Firma, werf deine Sorgen auf Gott, dann wird die Entlassung zurückgenommen. Da steht er ja nicht. Sondern da steht, Gott sorgt für euch, wie er dann für uns sorgt. Da müssen wir natürlich offen sein. Das kann manchmal auch anders sein, als ich mir das vorstelle. Aber dieses Vertrauen darauf, das, was ich nicht in der Hand habe, wo ich nicht dafür sorgen kann, dafür sorgt er und ich darf meine Sorgen bei ihm abladen. Wo gibt es das sonst bei uns in der Welt? Also da gibt es Leute, die bezahlen dann ihren Psychologen, damit sie ihre Sorgen sagen können. Aber der Psychologe hat genauso viel Interesse dafür, wie die Stunden, die er bezahlt wird. Dann war es das. Und kann der irgendwas ändern an deinem Leben? Minimal. Also er kann dir vielleicht ein paar gute Ratschläge geben. Jesus ist der Herr dieser Welt. Er nimmt sich Zeit für dich, ohne dass du dafür bezahlen musst. Und er kann real eingreifen, zwar wie es für dich am besten ist. Also deshalb, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und wenn du gerade in so einer Situation bist oder kommst in der nächsten Woche, wo dir etwas richtig Sorgen macht und du kommst dabei nicht weiter, dann dreh dich nicht endlos da herum, sondern gib das Jesus ab. Sag ihm einfach, ich will jetzt nicht mehr daran denken, ich will nicht mehr, dass mich das niederdrückt. Nimm du mir das weg, löse du die Situation. Der dritte Punkt, der hier mit drin steht, das ist so ein schöner bildlicher Punkt. Da wird nämlich gesagt, und der Teufel ist wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr mal so mit brüllenden Löwen zu tun gehabt habt. Also glücklicherweise, wenn ich brüllende Löwen gehört habe, waren die meistens hinter dem Gitter. Dann war das nicht so beeindruckend. Dann könnte ich eher noch sagen, hallo, hier, willst du was? Ja, der kommt ja nicht da durch. Also bisher nur einmal war mir so ein bisschen mulmig. Ich war dort eingeladen, an verschiedenen Schulen, also in der Schule zu unterrichten in Kenia. Und da hatten wir zwischendurch mal etwas Zeit und sind dann in so einen Park reingefahren. Da wollte uns dann ein Mitarbeiter den Park zeigen. Und dann sind wir da herumgefahren und dann haben wir uns genau informiert, noch so vorher nicht, wo ist denn da jetzt Löwen? Dann tatsächlich hatten wir auch Löwen gefunden, so zwei mit richtig dicken, zottigen Mähnen, nicht? Also so diese Männer. Und die lagen da am Boden, haben sich kaum gerührt. Also der Jeep abgestellt, wir saßen alle drin, hofften, die Löwen berühren, die werden sich jetzt auch mal bewegen und dann Motor abgestellt. Und dann nach einer Zeit, ich weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten, haben die immer noch nichts getan. Die waren also satt gefressen, die hatten sich nicht mehr vorzubewegen. Jetzt wollten wir dort wegfahren. Also, der Fahrer zündet den Motor und der Motor läuft nicht. Und er probiert nochmal und nochmal und nochmal und der Motor läuft nicht. Was machst du in dieser Situation? Okay, Handy. Kein Handyempfang. Irgendwo eine Einöde. Tja, jetzt müsste jemand aussteigen und mal vorne mal beim Motor schauen, was da los ist. Also so mit 2 Meter Abstand zu den Löwen. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mich eher entschieden, drin zu bleiben und zu warten. Nur worauf? Du bist irgendwo mitten in der Einöde. Wann kommt da mal jemand wieder vorbei? Ja gut, also in diesem Moment haben wir dann alles zusammen gebetet im Auto, ne? Und Gott hat Gnade geschenkt, also keiner ist gefressen worden, sondern wir haben dann nochmal gestartet und wie durch ein Wunder, oder vielleicht war es ja ein Wunder, ist der Motor wieder gelaufen. Also Löwen sind mit Vorsicht zu genießen, nicht? Also hier ist das Bild, was damals die Leute in Israel direkt vor Augen hatten, denn in Israel gab es damals Löwen. Also es ist ja nicht so über uns, dass sie nur im Zoo existieren, sondern die gab es damals frei. Und dann war das Bild, wenn du draußen im Freien einen Löwen begegnest, dann musst du aufpassen, so schnell wie möglich, hau ab. Oder gut, du hast eine Lanze und ein Schwert, vielleicht kämpfst du noch mit dem, aber naja, Vorsicht, geboten. Und da sagt er, genauso ist das mit dem Teufel. Wenn der Teufel kommt und der kommt eben und der sieht, dass er dich als Christ kaputt machen kann. Und wie tut er das? Indem er versucht, dich zur Sünde zu verführen. Indem ihr dir die Gedanken einpflanzt, Sünde sind doch gar nicht so schlimm. Ach, das macht doch jeder. Oder, naja, das kriege ich hinterher schon wieder geregelt. Oder, ach, das ist ja so schön, diese Sünde, die fühlt sich so gut an. Oder ich habe so einen persönlichen Vorteil davon, deshalb mache ich das. Und das ist genau, was gemeint ist, der Teufel kommt wie ein brüllender Löwe, sieht, wen er verschlingen kann. Wenn du Christ bist, ja, dann wird der Teufel dir dein Christsein nicht wegnehmen können, aber er wird versuchen, dein christliches Leben kaputt zu machen. Deine Beziehung zu Gott kaputt zu machen oder deinen Dienst kaputt zu machen. Das ist, was hier gemeint ist, wie ein brüllender Löwe sieht, wen er verschlingen kann. Und da musst du aufpassen. Du musst jederzeit bereit sein, gegen den Teufel zu kämpfen. Und das tust du halt nicht mit dem Schwert in der Hand, weil der Teufel ist ja nicht leibhaftig vor dir, sondern das tust du, indem du innerlich darum kämpfst, zu sagen, nein, ich will das nicht. Teufel, du willst mich verführen, aber ich will das nicht. Ich will das glauben, was Jesus gesagt hat und ich will dem auch nachfolgen. Das ist der Kampf. Und da sagt der Petrus, diesen Kampf, den hast du täglich. Dieser Kampf, der ist nicht nur einmal im Leben, da hast du dich bekehrt, jetzt ist alles in Ordnung, sondern diesen Kampf, den hast du immer wieder und immer wieder. Und jeder von euch hat den an einer anderen Stelle, weil der Teufel genau weiß, wo du am ehesten versuchbar bist, wo die Sünde ist, die dich am meisten verlockt. Und mit der versucht er, dich zu Fall zu bringen. Und deshalb pass auf, kämpfe. Denk daran, Christsein ist nicht nur ja, der Ponyhof, nicht? Sondern Christsein ist der Kampf gegen den Löwen. Und der Löwe, das ist der Teufel, der innerlich dich versucht, von Jesus wegzuziehen. Und damit sind wir dann schon beim letzten Abschnitt im 5. Kapitel vom 1. Petrusbrief, und den lese ich euch auch gerade nochmal vor. Da schreibt Petrus ab Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, euch völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und hier ist noch nicht ganz zu Ende, obwohl er schon Amen sagt. Dann geht es weiter, Vers 12. Durch Silvanus, der auch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu überzeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßen euch die Mitauserwählten in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch, die ihr in Christus Jesus seid. Amen. Zweites Amen und der Brief ist hier zu Ende. Also erst einmal kurzer Hinweis, nur für das Verständnis, hier grüßt der Petrus, also grüßt von dem Silvanus. Manche fragen sich jetzt, Silvanus, was ist denn das für einer? Ja, den kennt ihr nämlich aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen des Paulus. Das ist der hieß Silas, an anderer Stelle wird er Silas genannt. Also Silas und Silvanus ist genau derselbe, das eine ist nur eine Sprache, andere Sprache, Griechisch und Lateinisch, ist da der Unterschied. Also hier ist der Silas, der sonst den Paulus begleitet hat, der ist jetzt auch mit dem Petrus unterwegs. Und dann wird am Ende auch noch gesagt, euch grüßt auch noch der Markus. Manche fragen sich jetzt, ja, Markus, was ist denn das für einer? Ja, das ist der Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Alles, was der darin geschrieben hat, hat er nämlich eigentlich von Petrus, den er begleitet hat, wie wir das hier lesen. Und dieser Markus ist der Johannes Markus, der uns auch in der Apostelgeschichte auftaucht, der nämlich zuerst Barnabas und Paulus begleitet hat und dann hinterher weggegangen ist und Paulus wollte ihn nicht mehr mitnehmen und dann begleitet er eben den Petrus. Also zwei uns bekannte Personen, der Johannes Markus und der Silvanus oder der Silas, die sind hier gerade mit Petrus unterwegs. Und dann sagt er, ich grüße euch aus Babylon. Und jetzt denkt ihr vielleicht, also habe ich nicht gerade erzählt, dass der damals in Rom gerade war, der Petrus. Ja, dieses Babylon ist eben so eine Umschreibung. Das heißt, Babylon, das war ja in Mesopotamien, außerhalb des Römischen Reiches. Das war damals eine kleine Stadt. Soweit wir es wissen, gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mal eine Gemeinde in Babylon, also in dem Babylon in Mesopotamien. Wir wissen aber, auch wenn wir die Offenbarung lesen, dass da der Begriff Babylon benutzt wird, häufig als Codename für Rom. Dann haben wir noch mal in Erinnerung, wir sind doch gerade in der Zeit der Christenverfolgung. Und Petrus ist jetzt einer der Oberchristen. Und das wissen die Römer auch. Und stellt euch mal vor, dieser Brief fällt jetzt in die falschen Hände. Irgendein Spion der Römer bekommt den Brief in seine Hände und dann sagt er, ach, wir wollten doch immer schon mal wissen, wo der Petrus ist. Ja gut, der ist in Rom, da finden wir den. Und deshalb haben sie so ein bisschen irreführend genommen. Alle Christen wussten Bescheid, Babylon steht eigentlich für Rom. Und deshalb haben sie diesen Begriff genommen, hier und in der Offenbarung. Aber eigentlich befindet er sich zu diesem Zeitpunkt in Rom, wo er 2 Jahre später ja auch hingerichtet wird. Das, was wir geistlich aus dieser Sache noch mitnehmen können, das sind 2 Sachen. Also das eine, da sagt er, das finde ich auch ganz beeindruckend, wenn der Petrus das so schreibt, wo ihr eine kleine kurze Zeit leiden müsst. Also denkt daran, es kommt die große Herrlichkeit, jetzt so eine kleine kurze Zeit von Leiden. Das finde ich eine ganz wichtige Perspektive, weil manchmal kann es uns so sein, wenn wir gerade mitten im Leiden drin sind, dass wir den Eindruck haben, das ist so endlos, das geht gar nicht zu Ende. Schwierige Situation. Eine Krankheit, eine Arbeitssituation, familiäre Situation, das nimmt gar kein Ende. Und dass du dann die Perspektive darauf hast, aus der Sicht Gottes ist das nur eine kurze Zeit. Wir brauchen manchmal die Perspektive Gottes. Wir müssen manchmal den längeren Atem haben. Manchmal ist das ja schon irdisch wichtig. Vielleicht erinnerst du dich an Sachen, die dir vor 20 Jahren, falls du schon so alt bist, nämlich vor 20 Jahren totale Probleme gemacht haben. Und heute denkst du, ach, war alles eigentlich gar nicht so schlimm, ist ja überwunden, ist nicht mehr so tragisch. Genau solche Perspektive braucht es, dass wir nicht nur im Hier und Heute, im Jetzt drin sind, sondern dass wir für unser Leben die längere Perspektive haben. Und dann nicht nur für unser Leben, sondern dass wir dann sehen, unser eigentliches Ziel als Christ ist ja die ewige Herrlichkeit bei Gott. Und für die ist auch die Zeit, die wir hier auf der Erde leiden müssen. Und wie gesagt, die Christen, an die der Petrus hier schreibt, die sind, haben nicht nur ein bisschen kleine Probleme gehabt, die sind verfolgt worden vom römischen Staat, die sind gefoltert worden und häufig dann umgebracht worden. Da sagt er, denk daran immer, versuch meine Perspektive einzunehmen. Also jetzt nicht meine, sondern die von Gott. Und versuch die Perspektive Gottes einzunehmen und hab das große Ziel im Auge und plötzlich wirst du dann Kraft bekommen oder die Perspektive haben, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, es ist eine verhältnismäßig kurze Zeit im Vergleich zu dem, was da nochmal auf uns zukommt. Ja, und das nächste und letzte, was ich hier noch erwähnen will, gerade was ich so im Schluss des Briefes mitbekomme, ist die Herzlichkeit, mit der Christen untereinander umgegangen sind oder der Petrus mit seinen Leuten, mit denen er zu tun gehabt hat. Also die Herzlichkeit, wo er jetzt nicht nur von sich schreibt, sondern er erwähnt auch noch seine Begleiter, obwohl die damit ja kaum was zu tun haben. Er nimmt sie damit hinein oder am Ende kommt dann ja auch noch, grüßt einander mit dem Kuss, steht hier. Nicht? Also Paulus erwähnt das ja auch an einer anderen Stelle und dann sagt er mit dem heiligen Kuss der Liebe. Hier ist auch mit dem Kuss der Liebe. Und das finde ich da auch so eine ganz herausfordernde Sache. Denn was will er uns damit eigentlich sagen? Also der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf zu seiner Zeit, der hat gemeint, man müsse das jetzt wörtlich durchführen und dann hat er in seiner Gemeinde das Küssen angefangen. Also das heißt, wie immer bei dem Besuch, wenn einer reingekommen ist, nicht alle erstmal umarmt und geküsst und so, bis er nach ein paar Monaten gemerkt hat, dass da ein paar junge Männer, ein paar junge Frauen besonders intensiv begrüßt haben. Und das war dann nicht mehr nur geistlich. Und dann hat er wieder abgestellt damit. Wobei wir hier ja sehen, das ist damit ja gar nicht gemeint. Gemeint ist damit das, was wir heute in vielen Mittelmeerländern immer noch haben. Das heißt, wenn du jemanden richtig magst, wenn du Freunde triffst oder Familienangehörige, dann ist das in vielen Mittelmeerländern bis heute üblich, dass du die Leute umarmst und dann Kuss meistens, wie bei den Verwandten meiner Frau, ist das so Wangenkuss, nicht? Also in die Luft geküsst, also jetzt nicht wirklich geschmatzt oder so. Aber das soll ausdrücken, so begrüßt du eigentlich nur Freunde. Manche junge Leute tun das in Deutschland ja auch, oder sagen wir vor Corona zumindest. Ne? Mit Corona ist das ein bisschen schwieriger. Aber das soll eine Herzlichkeit ausdrücken. Dann bedeutet dieser Gruß eigentlich, du gehörst zu meiner Familie, du gehörst zu meinem Freundeskreis. Also du bist nicht nur Vereinsmitglied oder Gesellschaftsmitglied, sondern du gehörst zu meinem engen Freundeskreis. Begrüße Geschwister in der Gemeinde so, dass sie merken, ihr gehört zusammen, euch liegt aneinander, ihr liebt einander. Also es sollen jetzt keine sexuellen Komponenten da hineinfließen, das gerade nicht. Aber diese innige Verbundenheit, eigentlich als Christen, wir gehören zu einer großen gemeinsamen Familie. Und das soll nicht so sein, da ist jetzt eine Pflicht abgehakt, ach, Sonntagmorgen endlich vorbei und jetzt kann ich meine wirklichen Freunde treffen. Nein, so gerade nicht, sondern die wirklichen Freunde sollen da sein. Und eigentlich sollte es so sein, dass du merkst, mit den anderen Christen bin ich ja inniger verbunden als mit meinen Arbeitskollegen, obwohl ich sie vielleicht seltener sehe. Oder inniger verbunden selbst als meine Verwandten, weil unter deinen Verwandten hast du immer auch Leute, die sind ja gar nicht gläubig. Und dann solltest du merken, du bist ja, deine eigentliche Familie ist die mit Gott und die dir Kinder Gottes und da, wo du zusammengehörst. Und diese Perspektive zu haben, das finde ich toll und das kann sich eben und soll sich auch in der Begrüßung ausdrücken, wenn man einander begegnet oder wie man miteinander umgeht. Ich hoffe, dass ihr jetzt bei unserem Durchgang durch 1. Petrus Kapitel 5 ein paar Gedanken mitgenommen habt. Also erstens ging es ja um, bist du in leitender Position, mach dir gut Gedanken, du sollst nicht gezwungen sein, du sollst es auch nicht deinen persönlichen Gewinn nachmachen und du sollst Vorbild sein und nicht herrschen. Bist du ganz normales Gemeindeglied, ja, dann denk daran, nicht zu schnell hochmütig zu werden, sondern auch die anderen zu schätzen und ernst zu nehmen, nicht zu hoch und wichtig von dir zu denken, deine eigene Relativität vor Augen zu haben, demütig, beschreibt er dort. Denk daran, du kannst deine Sorgen bei Gott ablegen, du musst sie nicht mehr mit dir rumtragen und das musst du manchmal auch mehrfach tun, ehe du sie wirklich los bist. Und dann denk daran, da ist der Teufel wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann und kämpfe. Also gib nicht auf, es gibt immer wieder den Kampf gegen die Sünde und der Teufel ist klug, wie er dich fertig machen kann. Naja, und so ganz am Ende haben wir gesehen, denk bei allem Leiden daran, das Leiden ist aus Gottes Sicht kurz, unser eigentliches Ziel ist die Ewigkeit bei Gott. Sieh, du hast geistliche Geschwister, begegne ihnen auch so wie das damals der Petrus sagt, eben hier mit dem Kuss, aber muss ja nicht mit Kuss, kann ja auch irgendwie anders sein, aber dass du merkst, also das sind jetzt meine, das sind nicht nur Gemeindeglieder, sondern das sind meine Freunde, das ist meine Familie, mit der ich zu tun habe. An der Stelle bete ich auch gerne noch mit euch und ihr dürft dazu aufstehen und ich bitte dann Gott, dass er uns Weisheit gibt, damit richtig umzugehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank für dein Wort. Ich bin immer wieder fasziniert davon, weil es mich anspricht, weil ich da merke, das gibt mir ganz konkrete Punkte, die in meinem Leben von Bedeutung sind. Danke für das, was da im 5. Kapitel vom 1. Petrusbrief steht. Du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Der eine, der vielleicht mit Sorgen zu tun hat, der andere, der sich gezwungen fühlt in seiner Aufgabe, der eine, der neu den Blick braucht für seine geistlichen Geschwister oder der sich viel Sorgen macht. Lass du jeden mit nach Hause nehmen, was für ihn und für sie wichtig ist und hilf du vor allem, dass wir es dann auch in unserem Leben umsetzen können in den nächsten Tagen und Wochen, dass unsere Beziehung zu dir und auch zu den Geschwistern inniger wird. Amen.